ARD.
An diesem Sonntag begrüßt Sie Jochen Marmit. Herzlich willkommen. Heute Thema David gegen Goliath? Fragezeichen. Was kann ich schon ausrichten in einer Welt, die ökonomisch und politisch von Giganten beherrscht wird? Und was bringt es schon, wenn Leute sich beispielsweise auf der Straße festkleben oder dort protestieren? Für eine Welt von heute und morgen eintreten, die nicht auf Profit, Ausbeut und Verschwendung fußt. Solche Formen des Engagements, die kann man belächeln. Autorin Katrin Hartmann meint jedoch, die Wirkung ist nicht zu unterschätzen. Sie zeichnet in ihrem neuen Buch das Porträt mutiger Menschen nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch im globalen Süden. Davids, die sich furchtlos den Goliaths dieser Welt in den Weg gestellt haben, ob gegen eine mächtige Textilindustrie, Energiekonzerne oder Agrarmultis. Und sie sagt, wir sollten davon lernen, dass mit Solidarität und Einfallsreichtum der und die Einzelne durchaus etwas bewirken können, im Kleinen wie im Großen. Die Autorin, freie Journalistin Katrin Hartmann hat bereits die Bücher Die grüne Lunge aus kontrolliertem Raubbau und Öl ins Feuer vorgelegt. Heute ist sie jetzt zu Gast mit Die Welt gewinnen, mutig statt machtlos. Und zwar hier im Studio in Saarbrücken. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Frau Hartmann, über wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Was für Menschen stehen da im Mittelpunkt?
Das sind Menschen, die ich in den vergangenen Jahren, als ich auf Recherchereisen war, getroffen habe. Menschen, die mich begleitet haben bei meinen Recherchen und die gleichzeitig gegen die Missstände, die ich recherchiert habe, sei es den Raubbau an der Natur durch Palmölplantagen, Kämpfe in der Textilindustrie, so begleitet haben. Und ich habe irgendwann festgestellt, es gibt da ein Muster. Es sind einfach Menschen, die von einem solchen Antrieb von Gerechtigkeit gezeichnet sind, dass sie eben auch Dinge wirklich fundamental verändern, nicht nur Kleinigkeiten, sondern wirklich auch mit einer globalen Perspektive. Und das hat mich immer beeindruckt. Und ich habe gedacht, man müsste eigentlich mal ein Buch nur diesen Menschen widmen, weil ich glaube, so ein bisschen Ermutigung können wir im Moment alle gerade ganz gut brauchen.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass es Ihnen ein Herzensanliegen war, dieses Buch endlich mal schreiben zu können. Also eine Sammlung von verschiedenen Positionen, die aber alle vom Gleichen ausgehen. Und da ist so ein Begriff, der bei Ihnen auftaucht, dass Sie gegen das falsche Gute angehen. Was bedeutet das?
Das falsche Gute ist genau das, was mir diese Menschen geholfen haben, auch aufzudecken vor Ort. Also wir im, naja, wie soll man sagen, globalen Norden oder in den reichen Gesellschaften haben ja eher so den Wunsch, dass alles bleibt, wie es ist, dass man irgendwie entweder eine technische Lösung findet oder irgendwie die Armen sich selbst aus der Armut befreien, zum Beispiel mit Mikrokrediten. Das habe ich ja in Bangladesch ausführlich recherchiert. Aber das klang für mich immer viel zu schön, um wahr zu sein und viel zu einfach, weswegen ich diese Recherchen gemacht habe. Und dann habe ich eben Menschen getroffen, die sagen, nee, das ist nicht das, was wir möchten. Wir wollen nur zum Beispiel keine Kredite haben, weil wir sind arm, wir können nicht auch noch Kredite bedienen. Wir wollen Gerechtigkeit. Und dann haben die mir diese Alternativen gezeigt, für die sie kämpfen. Und das sind eigentlich Alternativen, die eigentlich auch für uns Alternativen wären, die einfach gerecht sind, ökologisch und sozial gerecht sind. Und deswegen ist das so wirkungsvoll, was die Menschen machen. Die finden einfach sehr, sehr viele Anhängerinnen und Anhänger. Und das hat mich einfach total fasziniert. Und deswegen wollte ich einfach mal wirklich komprimiert, nicht nur im Schlusswort oder in einem einzelnen Artikel, nicht nur als kleinen Hoffnungsschimmer, sondern zeigen, da gibt es eine Gegenbewegung und die ist gar nicht so ganz klein.
Also Mikrokredite haben Sie schon gerade gesagt im Stichpunkt falsches Gutes. Was ist mit Entwicklungshilfe?
Ja, Entwicklungshilfe ist jetzt natürlich ein stark umkämpftes Thema. Ich würde jetzt in der jetzigen Situation, wo so viel Geld wegfällt, natürlich nicht sagen, gut so, war eh blöd. Aber Entwicklungshilfe, ich finde schon den Begriff schwierig, weil es eigentlich gar nicht darum geht, dass sich jemand entwickeln müsste, sondern es geht ja darum, dass ungerechte Verhältnisse dafür sorgen, dass Menschen arm sind. Sei es durch die Ausbeutung in den Fabriken oder durch die Rohstoffausbeute, wobei den Menschen vor Ort praktisch nichts ankommt, wovon wir aber in diesen reichen Gesellschaften profitieren. Also es sind ungleiche Verhältnisse, es sind Machtverhältnisse, es sind Ausbeutungsverhältnisse. Und da ist Entwicklungshilfe nicht nur nur ein Tropfen auf den heißen Stein, auch wenn es viele Projekte gibt, die helfen und wichtig sind, was man jetzt, wo das Geld weg ist, natürlich sieht. Das kostet wirklich Menschenleben. Aber es hilft nicht. Es steckt oft ein ökonomisches Interesse dahinter, wie eben zum Beispiel bei Mikrokrediten. Davon hat die Finanzindustrie sehr profitiert, die Menschen vor Ort gar nicht, um es kurz zusammenzufassen. Und es ist natürlich auch immer zunehmend die Industrie involviert, die auch ihre Interessen hat, dort Kunden zu finden. Das heißt, was die Menschen dort wirklich brauchen, also das ist damit nicht abgedeckt. Und da müssen wir anders denken.
Es geht also, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, um eine Veränderung von Struktur. Entwicklungshilfe, die eben keine Strukturen verändert, sondern Pflaster draufklebt auf gewisse problematische Strukturen, aber die Struktur selbst.
So ist es, genau.
Das System im Hintergrund. Ein Thema in Ihrem Buch. Ein anderes ist, dass Sie sagen, mehr Liebe als Hass. Das ist etwas, was Sie antreibt, indem Sie Zustände schildern, Entwicklungen, auch teils verlorene Schlachten, die da geschlagen werden. Was lässt Sie denn persönlich weitermachen, sich auf diesem Feld überhaupt zu betätigen als Autorin, Journalistin?
Genau das, genau diese Menschen, die ich getroffen habe und von denen ich viel gelernt habe und was ich wirklich beobachtet habe, was diese Menschen vereint, ist wirklich dieses absolut dringende Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Nicht nur unbedingt nach eigenen Interessen, nicht das Interesse jetzt beispielsweise in der Fabrik einfach nur bessere Arbeitsbedingungen zu haben, sondern ich gebe vielleicht mal ein Beispiel von Frauen in El Salvador, die ich auch dort getroffen habe. Es ist ein patriarchales Land, es ist ein extrem gewalttätiges Land und da haben sich Frauen in einer Textilfabrik zusammengeschlossen, die geschlossen wurde über Nacht quasi, weil sie eine Gewerkschaft gegründet haben. Und das war für diese Menschen, für diese Frauen dort dann der Moment zu sagen, es reicht jetzt wirklich. Wir besetzen diese Fabrik, wir gucken, dass da keine Maschinen rausgeräumt werden können. Und das hat mich sehr fasziniert, weil ich wirklich festgestellt habe, das ist so ein tiefer Wunsch nach Gerechtigkeit. Eine der Frauen hat zu mir diesen schönen Satz gesagt, weißt du, wir waren früher Frauen voller Angst, aber wenn man einmal verstanden hat, dass man ungerecht behandelt wird, dass man unterdrückt wird, dann kommt man dahinter nicht zurück. Dann kann man eigentlich nur kämpfen. Und dieser Gedanke hat einfach viele Menschen ermutigt, die noch nicht Nein laut gesagt haben, aber lange schon Nein gedacht haben. Also die haben wahnsinnig viele Menschen und nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die gesagt haben, wir wollen eigentlich gar nicht mehr so gewalttätige Männer sein, wir halten jetzt zu euch, erreicht haben, viele Dinge, auch Gesetzesänderungen erreicht haben. Und das Interessante, um das kurz zu Ende zu führen, fand ich, dass so ein Kampf in der Textilindustrie für die besseren Arbeitsbedingungen, für mehr Gerechtigkeit im Prinzip auch dafür sorgt, dass man nicht mehr so viel Schrottklamotten herstellt. Stellen kann. Also letztlich ist der Arbeitskampf in El Salvador hilft auch gegen den Müll in den Plastikmüll in den Meeren, wenn man so möchte. Und das war immer so universal. Das fand ich so faszinierend.
Und natürlich auch zu verstehen, dass beispielsweise Fast Fashion nun wirklich kein gutes Konzept ist.
So ist es, genau. Und das ist durch diesen Arbeitskampf, der ist viel sinnvoller als durch irgendwie jetzt zu irgendwelche Ökosiegel oder was weiß ich.
Katrin Hartmann, heute zu Gast hier auf SR Kultur. Fragen an die Autorin. Die Welt gewinnen mutig statt machtlos, wie Menschen weltweit etwas bewirken und was wir von ihnen lernen können. Im Ludwig Verlag erschienen. Das ist heute unser Buch. Frau Hartmann, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie praktisch um die Welt reisen, immer mal wieder zu gewissen Recherchen auch unterwegs sind. Sie haben schon die Mikrokredite in Bangladesch schon genannt. Da geht es ja eigentlich um etwas, was einen Nobelpreis bekommen hat, als Idee, um Armen in ihrer Situation zu helfen, indem man ihnen ganz kleine Kredite gibt. Ich sage jetzt mal umgerechnet vielleicht 50 Euro, damit sie etwas in Gang setzen können. Da denke ich mir zuerst mal, das ist eine schöne Idee, ist auch Nobelpreis gewürdigt, das wird schon seine Richtigkeit haben. Wie sieht die Realität dahinter aus? Ganz kurz.
Die Realität sieht katastrophal aus. Ich habe das auch ehrlich gesagt nie geglaubt. Ich bin ja selber selbstständig und ich weiß ja, wie schwierig das schon in einem reichen Land ist, gleichzeitig Geld zu verdienen und Schulden abzuleisten, wenn man einen Kredit aufnehmen würde, was ich gar nicht gemacht habe. Aber ich dachte mir, in einem armen Land, wo die Ernährungssituation so schwierig ist, wo es kein gesichertes Gesundheitssystem gibt, wo eine Überschwemmung, ein Wirbelsturm alles über Nacht zunichte machen kann, wie soll man da Kredite bedienen? Und diese 20 bis 100 Euro, die es da umgerechnet gibt, das ist unfassbar viel Geld dort. Und genau diese Erfahrung habe ich gemacht. Ich war dort mit der Kleinbäuerinnen- und Kleinbauernbewegung unterwegs, die schon seit die Mikrokredite gab es nicht seit Muhammad Yunus, schon seit den 80ern, ist auch eher eine Weltbank-Idee, die eben genau, wir haben ja gerade Entwicklungshilfe angesprochen, eigentlich war die Idee, ein Ersatz für Entwicklungshilfe, dass man nicht so viel Geld geben muss. Gleichzeitig wird dann noch Bargeld in die entlegensten Winkel der Welt gebracht. Und das ist auch interessant für die Konsumgüterindustrie. Aber was ich gesehen habe, waren Frauen. Ich habe Frauen getroffen, die seit über 30 Jahren verschuldet waren, die ihr Land verkaufen mussten, die ihre Tiere verkaufen mussten, um die Banken zu bedienen. Eine unglaubliche Brutalität, körperliche Gewalt beim Geldeintreiben, einen unglaublichen Zwang, der aber letztlich nur den Banken und den Finanzmärkten, den globalen Finanzmärkten genutzt hat, aber nicht den Menschen. Ich habe niemanden getroffen, der sich da aus der Armut hat befreien können. Im Gegenteil, die haben immer weitere Kredite aufgenommen, mussten Kredite für Essen aufnehmen und für Medikamente. Hm. Und das waren keine Einzelfälle.
Was ist der Fehler in dieser Konstruktion?
Arme Menschen brauchen nicht auch noch Schulden. Also man muss Kredite einfach mal durch das Wort Schulden ersetzen. Dann weiß man, dass Schulden Abhängigkeit bedeutet. Schulden sind eher ein Instrument der Unterdrückung. Und da auch Bangladesch ein patriarchales Land ist, war das, dass die Frauen das Geld bekommen haben. Das wurde ja hier so schön als Frauenermächtigung gefeiert. In Wahrheit sind Frauen dort einfach sehr viel immobiler verantwortlich für die Kinder. Ich habe viele Frauen getroffen, da war der Mann dann einfach weg. Und dann waren sie allein mit den Schulden und dann kamen die männlichen Geldeintreiber und haben sie unter Druck gesetzt und beschämt vor dem ganzen Dorf. Aber da ist nichts wirklich schief gelaufen ist es für die Menschen, aber eben nicht für die Banken, die damit wirklich auch Geld verdienen. Auch NGOs, die einfach selber kein Geld mehr bekommen haben an Spenden, haben sich somit selber finanzieren können. Aber für die Menschen war es wirklich einfach bis eine Katastrophe. Und es gibt heute noch Menschen, die bis heute schwer verschuldet sind. Ja.
Auf einer anderen Ebene kann man vielleicht auch noch sagen, darüber schreiben Sie auch, dass globale Firmen dort agieren, vor allen Dingen Finanzfirmen, aber auch andere das nutzen beispielsweise, indem sie sagen, wir nehmen daran teil, dann erscheint man so ein klein bisschen grüner. So ein klein bisschen entwicklungspolitisch gesehen kann man sich damit ein bisschen aufpolieren. Also Sie schreiben das so, inwiefern?
Naja, es gibt große Firmen, zum Beispiel ein großes europäisches milchverarbeitendes Unternehmen, die dort einen sozialen Joghurt herstellen wollten, auch mit dem großen Versprechen der Hilfe gegen Mangelernährung. Wir geben den Frauen Jobs, die können den dann dort verkaufen. Die Realität, die ich dann dort gesehen habe, war, die Frauen mussten von erstmal Kredite aufnehmen, um diesen Joghurt abzukaufen. Dieser Haustürverkauf, der geplant war, hat gar nicht funktioniert, weil die Menschen gar kein Geld für diesen Joghurt haben. Und am Ende landete dieser Joghurt aber in den Supermarktregalen der Städte, wurde an die Mittelschicht verkauft. Und so hat sich dieser Konzern einfach viel Geld für die Markteinführung damit eigentlich eher gespart, indem da arme Frauen losgeschickt worden sind. Also die haben da schon auch Geld reingesteckt. Aber letztlich ging es drum, die Armen mit dem wenigen Geld, das sie haben, jetzt auch noch als Kundenschicht zu generieren. Und dafür sind die Kredite natürlich auch da. Da ist dann Bargeld im Umlauf und es wird Quatsch gekauft. Und es war eine irre Umweltverschmutzung, weil dann auch noch der Plastikmüll in den Dörfern rumlag. In Dörfern, die normalerweise Joghurt in Tonbehältern gekauft und hergestellt haben.
Also der genaue Blick auch in diesem Fall lohnt sich. Katrin Hartmann liefert ihn uns heute mit ihrem Buch »Die Welt gewinnen«. Man hier auf SR Kultur Fragen an die Autorin. Eine erste Frage von Evelyn Nell per Mail. Vielen Dank dafür. Sie möchte ganz gerne wissen, weshalb geht man nicht gegen die Grundprobleme an, indem man in den betreffenden Ländern fordert, eine Bevölkerungspolitik mit Reduzierung der Geburtenzahlen in Afrika und Asien zu fordern, die den jetzt Lebenden eine Zukunftsperspektive bietet, damit die Fluchtbewegung beispielsweise der vornehmlich Ungebildeten mit allen Folgen auch in Ländern in Europa eingeschränkt wird.
Ja, das ist halt so dieses alte Überbevölkerungsding, das ist aber natürlich schon lange widerlegt. Das Problem ist nicht, dass zu viele Menschen auf der Welt leben, das fände ich einen wirklich zynischen Gedanken. Das Problem ist, dass auf Flächen, wo Nahrungsmittel angebaut werden, Nahrung für den Export, für die Fleischproduktion hergestellt wird, dass auf den Flächen, wo sich Menschen selbst ernähren können, Rohstoffe gefördert werden, dass Wald abgeholzt wird für Holz, um Plantagen dort einzurichten, um Weiden dort zu bauen und dort Menschen vertrieben werden. Das heißt, es gibt genügend Zahlen, dass dieser Planet noch sehr viel mehr Menschen gut ernähren kann. Es ist eine Frage von Ungerechtigkeit, es ist eine Frage von Ausbeutung und nicht von zu vielen Menschen. Und das sind einfach Machtstrukturen, um die es da geht. Und wenn es Menschen und es ist eine Frage von auch Schulden bedienen und so weiter. Aber das rückt da völlig in den Hintergrund, wenn man irgendwie immer sagt, da müssen weniger Menschen hin. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass diese Erfahrung habe ich natürlich auch in Bangladesch gemacht, dass es um Schulden zu bedienen und dass es um überhaupt überleben zu können, oft die Kinder einfach mitarbeiten müssen, um eine Familie zu ernähren. Und das lässt sich vor allem dadurch ändern, dass Menschen, wenn sie arbeiten, gerecht bezahlt werden, beziehungsweise wir die Ausbeutung bekämpfen.
Sie haben ja vorhin schon das Beispiel gebracht mit den Näherinnen in der Textilindustrie in El Salvador, glaube ich, war das. Das ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie Sie darüber schreiben, dass dort eben schon sehr, sehr früh die jungen Mädchen vor allen Dingen in diesen industriellen Kreislauf mit reinkommen, der für sie was bedeutet und wer profitiert davon?
Ja, der bedeutet natürlich, also El Salvador tatsächlich ist ein gutes Beispiel. Also da gibt es ja nochmal unter den Fabrikarbeiterinnen eine Stufe tiefer, die Heimarbeiterinnen, die Bordadoras, die Heimstickerinnen. Und da finde ich, sieht man dieses Gefälle total toll. Die besticken Kleider mit Prinzessinnen und Einhörnern und weiß nicht was für reiche Menschen in den USA. Also diese Kleidchen, ich weiß noch, dass mir eine Stickerin gesagt hat, wie wütend sie war, als sie mal ein Preisschild da gesehen hat, die da für über $200 in Luxus-Kinderboutiquen in den USA verkauft werden, während sie für einen Hungerlohn Tag und Nacht stickt, ihre Kinder mit dazu nehmen muss, damit sie ihr beim Sticken helfen, damit sie das Soll erfüllt. Und für diese Mädchen gibt es dann gar keine Möglichkeit mehr, wirklich eine Schulbildung zu machen. Selbst wenn sie eine haben, gibt es dann nur diese Textilfabriken, in denen sie landen. Also das ist ein System der Ausbeutung, das so gemacht ist und das so funktioniert. Das hat damit angefangen, dass in den 80er, 90er Jahren in den USA die Textilindustrie praktisch den Bach runterging, weil man eben diese Billiglohnländer entdeckt hat und das wirklich systematisch ausgeweitet hat, da kommt das her. Und genau, die Mädchen, die haben dann oft gar keine andere Gelegenheit, als in den Fabriken zu arbeiten, um die Familie mitzuernähren.
SR-Kultur mit Fragen an die Autorin Katrin Hartmann. Eine weitere Frage.
Welche Rolle messen Sie Genossenschaften bei, wenn es darum geht, die zeitweise ins Stocken geratene Energiewende umzusetzen?
Ich glaube, dass Genossenschaften eine ganz große Rolle spielen und die Energiewende ist ja auch, darf man nicht vergessen, durch Bürgerwindparks und solche Genossenschaften erstmal überhaupt extrem vorangetrieben worden. Das waren nicht die großen Konzerne, die ja immer versucht haben zu verhindern, dass wir aus Atom- und Kohleenergie aussteigen, sondern die Basis dafür haben tatsächlich auch Genossenschaften geschaffen. Und Genossenschaften haben natürlich auch eine große gesellschaftliche Auswirkung. Und ich bin mir sogar relativ sicher, dass es durch solche Energiegenossenschaften möglich ist, möglichst viele Menschen ins Boot zu holen und davon zu überzeugen, dass erneuerbare Energie eine feine Sache ist, von der möglichst viele auch finanziell profitieren können vor Ort. Also ich glaube, das verhindert auch diese Anti-Windkraft, Anti-Solar-Proteste oder kann dazu beitragen, sie zu verhindern. Denn an einem Kohlekraftwerk, da zahlen wir nur Steuern in irgendeiner Form, um die Schäden zu beseitigen oder um es aufrechtzuerhalten, aber haben da nicht viel davon. Also ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Sache.
Anne aus Nalbach hat geschrieben, sie meint, leider ist Mensch häufig von Profit getrieben, sind Programme zum Aufbau und Unterstützung von Produktionseinrichtungen in Entwicklungsländern für die Geldgeber nicht überwiegend von eigenem wirtschaftlichen Interesse geprägt?
Ja, selbstverständlich. Die sind total von eigenem wirtschaftlichen Interesse geprägt. Und da ist es natürlich schon zum einen die Frage, also es ist nicht nur die Frage, werden die Menschen da gut bezahlt, sondern für mich war es auch wichtig, bei den Recherchen immer wieder zu sehen, wollen die Menschen möglicherweise gar nicht in Fabriken arbeiten, sondern vielleicht einfach was ganz anderes. Und gerade im Landwirtschaftssektor habe ich da und eben also in verschiedenen Ländern, also insbesondere im Palmölsektor beispielsweise in Indonesien, aber sind viele Menschen dazu gezwungen, auf den Plantagen zu arbeiten, weil sie ihr eigenes Land verloren haben, von dem sie sich ernähren konnten und unabhängig leben konnten. Das heißt, das ist völlig richtig. Davon profitiert in der Regel jemand anders. Aber es wird immer so getan, als würden da Arbeitsplätze geschaffen. Aber es sind ganz miserable Arbeitsplätze. Und nur deswegen ist zum Beispiel Palmöl auch so unverschämt billig.
Jetzt schreiben Sie über Menschen, die weltweit etwas bewirken, was wir von ihnen lernen können. So der Untertitel Ihres Buches. Da gehen wir doch mal ganz konkret auf die Palmölplantage. Da haben Sie jemanden getroffen. Ich glaube, Maston war der Name. Was macht diesen Menschen aus und warum ist er für Sie so wichtig?
Ach, Maston, ich kriege hier jetzt direkt schon Gänsehaut. Maston ist Anwalt, hat immer für die Arbeiterinnen und Arbeiter gekämpft, war auch schon im Gefängnis in Indonesien. Und mit dem war ich unterwegs, weil er mir erzählt hat, pass mal auf, ich fahre mit dir auf eine Plantage, da sind zwei Frauen von einem Krokodil gefressen worden. Und ich habe noch zu ihm so gesagt, was hat das jetzt mit, also das ist ja schrecklich, aber was hat das jetzt mit der Palmölindustrie zu tun? Ja, das war in der Plantage und es war in einer Plantage von einer Palmölfirma, die sich gerade zertifizieren lässt für das Siegel für nachhaltiges Palmöl. So, und dann habe ich gesagt, okay, wir fahren dahin. Und da war, habe also wirklich ein irres Ausmaß an Armut dort gesehen von den Arbeiterinnen und Arbeitern, die wirklich, man kann es wirklich nicht anders sagen und es erfüllt auch jedes Kriterium. Es sind Sklaven, es sind moderne Sklaven, die in Palmölplantagen arbeiten, die aber immer irgendwie so im Verborgenen bleiben vor dem Hintergrund, dass Regenwald abgeholzt wird, dass der Orang-Utan in Gefahr ist, dass es ein Klimaschaden ist. Aber die Menschen kamen da sehr selten vor, deswegen hat mich das interessiert. Und Maston hat gesagt, das ist auch sein Deckname, weil er ja auch immer in Gefahr ist, Maston hat gesagt, ich versuche die Menschen in den Palmölplantagen dazu zu bewegen, Gewerkschaften zu gründen. Weil wenn das Palmöl ist nur so sagenhaft billig, weil die Menschen so krass ausgebeutet werden, weil man so schnell Fakten schaffen kann, weil man den Indigenen den Wald wegnehmen kann, über Nacht die Bäume fällen kann. Aber wenn wir Gewerkschaften haben und es einen großen Streik gibt, dann kann sich da wirklich was bewegen, weil diese Früchte innerhalb von 24 Stunden man nicht mehr verarbeiten kann. Und wenn die Arbeitsbedingungen besser sind, dann ist Palmöl nicht mehr so extrem billig. Und wenn es nicht mehr so wahnsinnig lukrativ ist, und das muss man auch wirklich ganz klar sagen, von diesem Palmöl profitiert die Bevölkerung in Indonesien überhaupt nicht. Das sind wirklich nur ein kleiner Kreis von Leuten, die da sehr, sehr viel Geld damit machen, aber nicht die Bevölkerung.
Wenn es schafft also Arbeitsplätze, schafft ist ein häufiges Argument.
Genau, in Anführungszeichen, aber es sind miserable Arbeitsplätze. Also wenn wir bessere Arbeit haben, dann wird auch weniger Palmöl hergestellt, dann wird weniger Wald vernichtet.
Also nochmal den Zusammenhang vom Krokodil gefressen und Sie schauen sich das an, was ist Ihnen da klar geworden? Was
und da
Ihnen
ist
gezeigt?
Es mir klar geworden, dass das es nur durch solidarischen Zusammenhalt und möglich ist, was zu verändern. Es hat es dann auch geschafft, dass sich Gewerkschaften gegründet haben und dass sich Kämpfe verbinden lassen. Also dass dieses Elend dieser zwei Frauen, die sind vom Krokodil gefressen worden, es waren zwei Arbeitssprüherinnen, die Gift gesprüht haben in der Plantage, die in so Baracken in der Plantage gelebt haben, die kein Wasser haben und deswegen zum Fluss gehen mussten. Also das war einfach der Ausdruck absolute Armut dieser Arbeiterinnen und Arbeiter. Und ich habe in dem Moment verstanden, als er gesagt hat, wenn wir schaffen, diese Zustände zu verhindern, dass sie mehr Geld kriegen, dass sie nicht in Baracken leben müssen, dann ist das auch nicht mehr so lukrativ. Dann wird sich wirklich was ändern. Dann wird auch nicht mehr so viel Wald abgeholzt, weil das Billiggeschäft sich dann einfach kein Billiggeschäft mehr ist.
Und
das fand ich total überzeugend.
Maston hat sich sozusagen dafür eingesetzt, dass es eben eine Strukturänderung gibt, zugunsten der Arbeiterinnen und Arbeiter.
Genau.
Deswegen steht er bei Ihnen im Buch auch mit drin, als jemand, der für Gerechtigkeit gekämpft hat. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass Sie ihn getroffen haben.
Das stimmt.
Wie ist der aktuelle Stand?
Ich habe mit ihm langen Kontakt gehalten. Und es gab halt, wie bei vielen Fällen, die ich recherchiert habe, zwischendrin auch immer wieder Rückschläge. Also er hat es in einen Plantagen auch geschafft, dass er Gewerkschaften gründen konnte. Dann siegte wieder die Palmölfirma, aber in dem Fall, den ich jetzt untersucht habe, haben die Angehörigen dieser Frauen die Beerdigung dann bezahlt bekommen von der Firma. Das haben sie sich erkämpft und auch eine Entschädigung bekommen. Die haben sie sich erkämpft. Das sind schon, klingt nach kleinen Schritten, aber es sind große Schritte. Aber was ich wirklich wahnsinnig interessant fand, wie Arbeitskämpfe, also wie universal dieser Kampf um Gerechtigkeit ist. Also, dass da Arbeitskämpfe gleichzeitig Klimaschutz bedeuten können. Das fand ich total faszinierend. Und natürlich, es gibt immer wieder Rückschläge. Ich meine, es sind Machtverhältnisse. Und natürlich lassen sich die Profiteure nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen oder das Palmöl in dem Fall. Ja.
Katrin Hartmann, heute zu Gast bei Fragen an die Autoren hier auf SR Kultur. Wir haben noch jede Menge Fragen. Hier die nächste.
Guten Morgen. Meine Frage an die Autorin lautet, wenn es dereinst einmal, was ich für gut möglich halte, so etwas wie Nürnberger Prozesse und Aufarbeitung des Ökozids geben sollte, und ein Fernsehspiel dazu gab es ja bereits, müssen wir dann auch wieder über den Konsumenten als Mitläufer reden, der ihn erst möglich machte?
Au, das ist gruselige Vorstellung, gell? Also, naja, was heißt Mitläufer? Wir stecken alle in dem System drin, wir profitieren davon. Ich halte ja von dieser Idee, dass man jetzt mit individuellem Konsumverzicht nicht wirklich was erreicht. Das ist auch mit ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, zu sagen, solidarisch schaffen wir das. Aber
also nichts erreicht, habe ich Sie richtig verstanden? Nichts erreicht.
Als mit individuellem Konsum, also das Thema behandle ich jetzt seit 15 Jahren und ich sehe da ehrlich gesagt keine große Änderung. Das ist per
Also wir können
per
eigentlich gar nichts
per
tun.
Konsumverzicht. Doch, wir können schon was tun. Aber nicht über Konsumverzicht oder was anderes zu konsumieren, sondern indem wir uns zusammentun und gegen diese Verhältnisse kämpfen. Und das fängt an bei der vor Ort, bei der Einrichtung einer Fußgängerzone oder Autos aus der Stadt, einer Verkehrswende. Das geht weiter bei solidarischer Landwirtschaft, bei kleinen Soli-Landwirtschaften, weil das sind alles strukturelle Änderungen. Und das ist immer was man gemeinsam macht. Das halte ich für sehr viel wichtiger. Aber dass wir jetzt da gezwungenermaßen Mitläuferinnen und Mitläufer sind, das finde ich persönlich auch schrecklich. Aber ich glaube, wir können als diese Konsumentinnen und Konsumenten nicht im Supermarkt die Welt retten. Aber wir können uns zusammentun und versuchen auf jeder Ebene gegen dieses System zu kämpfen.
Aber strukturell anders zu konsumieren, das klingt ja schon so ein bisschen raus.
Es gibt strukturell andere. Genau. Ja klar, Soli-Landwirtschaft ist was strukturell anderes, das einen Weg weist. Genau. Ja.
Oder wenn Sie vielleicht auch über Schuhindustrie schreiben in Ihrem Buch, wird einem doch durchaus klar, dass es gewisse Weltmarken gibt, die da ein bisschen resistent sind gegen auch die Behandlung der Arbeiterinnen, die beispielsweise die Schuhe zusammennähen. Und dass man dann durchaus vielleicht mal genau schauen kann, wer ist da eigentlich wo aktiv.
Klar, also natürlich. Das ist natürlich die Voraussetzung,
ist ja nicht verboten.
Dass man sich informiert, natürlich. Und man kann das natürlich auch alles stehen lassen. Aber die wirklich große Kraft, und das ist das, was ich bei diesen Menschen gesehen habe, war einfach dieser Moment, aufzustehen und zu sagen, es reicht jetzt. Und das hat diese große Kraft, eben andere Leute zu erreichen. Nicht nur mit einer Verhinderung von etwas, sondern auch mit einer Perspektive, dass alles auch ganz anders sein kann.
Auf der politischen Ebene, da gibt es eine Frage von Tom Stresser aus Schöneck in Frankreich. Er würde ganz gerne wissen, Frau Hartmann, ist denn das Modell soziale Marktwirtschaft etwas, was so die Ungerechtigkeiten beseitigen könnte?
Nee, das ist jetzt ein bisschen die Frage, was man darunter versteht. Also wenn wir jetzt von einer sozialen Marktwirtschaft sprechen, wie sie letztlich in Deutschland und Europa vor ein paar Jahrzehnten stattfand, dann war das ja doch eher eine Ausnahmeerscheinung. Natürlich muss man immer im bestehenden System gucken, dass man in eine strukturelle Veränderung oder an einer strukturellen Veränderung arbeitet. Das sehe ich im Moment aber halt null. Aber natürlich kann man jetzt schon anfangen. Und das würde natürlich bedeuten, dass man Gewerkschaften stärkt, dass man den öffentlichen Nahverkehr ausbaut, dass man eine Landwirtschaftswende hinbekommt, dass man in Bildung investiert, also dass man umweltschädliche Subventionen abschafft. Das würde natürlich schon mal erste Schritte, wichtige Schritte bedeuten, das ist keine Frage. Also aber so weit da sind wir überhaupt noch nicht, leider.
Ein weit gefasster Begriff von sozialer Marktwirtschaft beispielsweise. Sie schreiben ja auch nicht nur aus dem globalen Süden, sondern Sie waren auch bei Volkswagen unterwegs in Ihrem Buch unter anderem. Und ich finde, an dem Punkt ist das ja ein gutes Beispiel. Sie sagen, es gibt Menschen, die Sie da getroffen haben, vielleicht können Sie ganz kurz schildern, die stehen dafür ein, dass zum Beispiel gesagt wird, es nützt nichts, jetzt neue E-Autos bei Volkswagen zu bauen, sondern die müssten eigentlich Straßenbahnen bauen.
Ja. Das war auch ein ganz tolles Beispiel. Ich wollte gerne nochmal was aus Deutschland haben, was so auf strukturelle Änderungen hinweist. Und das war eine Initiative von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die nach Wolfsburg gegangen sind und unter dem Motto Verkehrswende statt Wolfsburg, also VW heißt Verkehrswende, dort mit Arbeitern und Arbeiterinnen ins Gespräch zu kommen, zu versuchen, mit dem Konzern ins Gespräch zu kommen, was schon eher gescheitert ist und mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen, um zu sagen, wir müssen diesen Konzern umbauen. Wir brauchen nicht weitere E-SUVs, die jede Menge Rohstoffe brauchen und die Straßen genauso verstopfen. Wir brauchen ein anderes Mobilitätskonzept. VW sollte Teil der Verkehrswende werden und Straßenbahnen, Busse, Lastenfahrräder herstellen und sowas geht ja. Also eine Konversion. Mit Hilfe der Menschen, die dort arbeiten, weil diese Krise, ich war da in Emden bei Volkswagen, da war ein paar Tage vorher noch die großen Demos. Das bedeutet ja auch, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Aber die kriegt man nicht wieder, indem man jetzt hysterisch meint, den toten Verbrenner wieder irgendwie wieder zu beleben, sondern die kriegt man da, indem man diese Industrie umbaut. Und da gibt es Berechnungen, seriöse Berechnungen, dass eine Konversion, also eine Verkehrswende und der Umbau der Autoindustrie hin zu, also eben genau Bussen, Straßenbahnen, was Zügen, was auch immer, sehr viel mehr zusätzliche Arbeitsplätze schaffen würde. Und das finde ich total interessant, weil da kommen wir ja, das ist jetzt wirklich echt keine, also das ist eine sehr positive Veränderung, von der alle was haben. Und ich fand es sehr interessant, dass sich da das auch Arbeiterinnen und Arbeiter bei Volkswagen dafür ein offenes Ohr hatten, die auch sagten, naja, also der Dieselskandal, das war schon so der erste Schritt, wo wir gesagt haben, wir bauen jetzt irgendwie, wir haben immer ein ehrliches Produkt gebaut, das ist jetzt nicht mehr so. Dann war der Dieselskandal schon der erste Schritt und jetzt hier mit diesen E-SUVs, das ist kein Auto für normale Menschen, das ist für den dicken Geldbeutel, das sind wir nicht. Wir wollen auch was Sinnhaftes arbeiten und wir wollen selber mitbestimmen. Also das ist noch das nächste große Thema. Unternehmen in Arbeiterinnen und Arbeiterhand. Gibt es auch Beispiele? Es gibt ja für alles Beispiele auf der ganzen Welt, wie das funktionieren könnte. Und das fand ich total, ja, einen schönen Ausblick in die Zukunft, dass man auch einfach Sachen ganz anders machen kann, anstatt ständig daran festzuhalten, wie man das, was man halt kennt, möglichst lange erhält.
Eine Frage, die von Wolfgang Winkler kommt. Wir haben vorhin über Mikrokredite gesprochen. Er würde ganz gerne wissen, die Rede von Krediten 20 bis 50 Euro an einzelne Personen, überwiegend Frauen. Er würde ganz gerne wissen, wie kann ich auf direktem Weg diesen Menschen seriös solche Beträge schenken? Was klingt da für Sie mit und wie sehen Sie das?
Also ich war ja, das weiß ich, also wie man das direkt machen kann, das weiß ich nicht. Also ganz ehrlich war ich ja, also wann immer ich in einem Land war, wo es viele arme Menschen gibt und ich mit armen Menschen zu tun habe und insbesondere in Bangladesch, frage ich meine Begleiterinnen und Begleiter immer, was kann ich machen? Und weil man kommt in ein Dorf und zieht, also selbst wenn ich hier mit meinem Geldbeutel, den ich für die Reisen habe, bin, ich kann nicht jedem was geben. Und ich habe gefragt, soll ich irgendjemand was geben? Was soll ich denn machen? Weil es ist furchtbar, das mit anzuschauen. Absolut furchtbar. Man hat da irgendwie einen Geldschein in der Hand und denkt, das könnte so viel ändern, aber halt nur kurz. Und die haben ja alle gesagt, nee, mach das nicht, weil das gibt nur Streit im Dorf, dann ist jemand anders benachteiligt. Das ist nicht wirklich langfristige Hilfe. Ich habe das dann meistens irgendwie Leuten, also wenn jemand in extremer Not war, habe ich gesagt, wenn ich jemand in extremer Not helfen kann, sagt mir das, dann mache ich das. Und dann haben die Leute aber wirklich sehr, sehr gut immer gesagt, naja, die hat jetzt gerade also einen Fall, wo eine Witwe mit 5 Kindern, deren Mann von der Palmöl-Security erschlagen worden ist, gesagt, die ist wirklich in akuter Not, der kannst du helfen. Aber sonst gibt's irgendwie lieber der Bewegung oder gibt's irgendwie, wir gucken, wie wir da was für alle organisieren. Also das Einzelnen wirklich immer Geld zu geben, ich halte es für schwierig. Das ist sehr konfliktbehaftet.
Stefanie Karg aus Völklingen würde ganz gerne noch wissen, Thema Konsumverzicht, aufgeklärter Konsum, wird sie gerne nochmal drauf zurückkommen. Wenn ich keinen zukünftigen Plastikmüll als Kleidung kaufe, dann leiste ich doch als Konsumentin einen Beitrag. Also Frage an die Autorin, was kann ich als Einzelne tun?
Also Kleiderindustrie ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Ding. Also die allermeisten Menschen auf dieser Welt kaufen diese ganzen Klamotten nicht und er landet als Müll in der Wüste. Also tatsächlich gibt es diesen unfreiwilligen Konsumverzicht dieser Fast Fashion, die in irrsinnigen Mengen hergestellt wird, weil es immer noch billiger ist, das Zeug zu produzieren, Plastikfäden zu verwenden und das Zeug einfach zu verbrennen oder zu entsorgen. Ich habe mich gerade kürzlich nochmal ausführlicher damit beschäftigt, das meiste wird für den Mülleimer hergestellt. Das heißt, ob wir das, wenn wir das jetzt kaufen oder nicht kaufen, es wird sowieso entsorgt. Wir müssen bei der Produktion anfangen. Und da habe ich ja auch eine Geschichte im Buch drin von Frauen an der Golfküste in den USA, die ich auch recherchiert habe für mein Buch Öl ins Feuer, wo Menschen an der Golfküste sagen, wir müssen gegen diese Ausweitung der chemischen Industrie dort arbeiten, weil dort wird das ganze Erdöl verarbeitet. Dort leiden wir unter dem Gift. Wir brauchen keine weitere Plastikfabrik mehr, weil letztlich wird das ganz viel Plastik, sei es in Klamotten oder Verpackung, für den Müll hergestellt. Also auch da am Anfang der Produktionskette gucken, nicht erst im Laden. Aber natürlich, den Quatsch nicht zu kaufen,
kann nicht schaden.
Kann nicht schaden, ja.
Aber ob es dann wirklich Auswirkungen hat.
Aber es wird nicht die Auswirkungen haben oder es hat aktuell nicht die Auswirkung, dass es nicht mehr hergestellt wird, weil es wegzuschmeißen oder nach Ghana zu exportieren oder wo auch immer hin, das ist immer noch billiger.
Übrigens ein sehr interessantes Kapitel, das nur am Rande in Mississippi, Louisiana, wo Sie gerade von gesprochen haben, eine sogenannte Cancer Alley, eine Krebsallee entlang des Flusses, eine riesige Zone, wo natürlich unter dieser chemischen Industrie nicht nur eine Fabrik neben der anderen entstanden ist, sondern auch vor allen Dingen arme Menschen leben, armer Landstrich, der weiter ausgebeutet wird. Und das ist wirklich ein Kapitel, wo auch ich völlig überrascht von war, was man so gar nicht weiß. Absolut empfehlenswert, Katrin Hartmann, Die Welt gewinnen, in ihrem Buch nachzulesen. Weitere Frage.
Ich möchte die Autorin fragen, ob das ein ähnliches oder unterschiedliche Dinge waren, die einst auch hier im Mittelalter in Europa gegeben waren, als die Kleinbauern auch Kredite bekommen konnten und ebenfalls große Schwierigkeiten hatten, die zurückzubezahlen.
Also sozusagen auch der historische Vergleich, ob das ähnliche Strukturen heute in den Ländern sind, so habe ich es verstanden, wo sie unterwegs waren, wie es vielleicht damals bei uns im Mittelalter auch war und in Richtung Leibeigenschaft beziehungsweise auch Kredite, die dann nicht zurückbezahlt werden konnten.
Ja, das ist eine gute Frage. Also letztlich bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal David Gräbers großes Werk Schulden die ersten 1000 Jahre sich vornimmt, dann ist da sehr, sehr gut beschrieben, dass Schulden einfach Machtinstrumente sind. Sie halten Menschen in Abhängigkeit. Das ist in Bangladesch der Fall. Das ist überall dort, wo es Mikrokredite gibt, der Fall. Es gibt eine Untersuchung, ich kann es ja immer nur am besten für Bangladesch sagen, es gibt es ja in vielen anderen Ländern auch, in Kambodscha und so weiter. In Kambodscha ist aktuell auch, gibt es große Probleme damit, dass das ein indirekter Landraub ist, also dass die Menschen durch die Kredite gezwungen sind, ihr Land zu verkaufen, dann gerne mal dann an große Firmen und dann entstehen da drauf Plantagen. In Bangladesch war es so, dass mir ein Wissenschaftler dort, M.M. Akash, auch erklärt hat, das ist, Mikrokredite schaffen ein riesiges Reserveheer schlecht bezahlter Arbeiterinnen und Arbeiter. Und ich war in Bangladesch, in Dhaka, am Ende meiner Reise in einem Slum, wo die Klimaflüchtlinge gelandet sind, wo die Mikrokreditflüchtlinge gelandet sind. Am Ende ist das große Reserveheer für die schmutzigsten Fabriken, für die Mädchen und die Frauen für die Textilfabriken, die durch diese Verschuldung gar nicht mehr anders können, als zu ausbeuterischen Bedingungen in Fabriken arbeiten. Und das ist auch bis heute so in Bangladesch. Also insofern gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang, aber ich glaube, man muss immer bei diesen Krediten oder man sollte sie sowieso eher Schulden nehmen, immer verstehen, dass Schulden Machtinstrumente sind und ein Unterdrückungspotenzial in dem Fall haben.
Eine weitere Frage.
Die Europäische Union hat vor einigen Jahren zum Schutz von Whistleblowern eine Whistleblower-Richtlinie erlassen, aber Deutschland hat sie verwässert und beim Bundesamt für Justiz in Köln, das für den Whistleblower-Schutz zulässig ist, werden Eingaben zu schwersten Menschenrechtsverletzungen abgewiegelt oder nicht bearbeitet. Dementsprechend wird auch kein Schutz gewährt. Und außerhalb der EU, in den autoritären Staaten, wird immer härter gegen Aktivisten vorgegangen. In Mittel- und Südamerika ist es seit vielen Jahren an der Tagesordnung, Umweltaktivisten zu erschießen, vor allem Indigene. Muss die Gesellschaft mit diesen Menschen nicht mehr Solidarität zeigen, wenn sie eine bessere Zukunft haben will? Und welche Vorschläge macht die Autorin, mutige Menschen besser vor staatlicher Verfolgung zu schützen?
Absolut richtig, kann ich nur zustimmen. Habe ich auch im Buch beschrieben. Die Gewalt gegen Aktivistinnen und Aktivisten habe ich ganz besonders eindringlich in Brasilien damals erlebt, als wir da für unseren Film Die grüne Lüge da unterwegs waren. Es nimmt nicht nur im globalen Süden zu, sondern auch in Europa und in Deutschland, insbesondere gegen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten durch diverse Gesetzesänderungen. Also wenn wir hier etwas tun wollen, dann müssen wir uns auf die Seite der KlimaschützerInnen stellen und auf gar keinen Fall gegen die sogenannten Klimakleber, gibt es ja jetzt eigentlich in dem Sinne gar nicht mehr, aber mit ihnen solidarisch sein und vor allem gegen solche Gesetze kämpfen wie diese neuen Polizeiaufgabengesetze, die letztlich ja möglich machen, dass man Aktivistinnen und Aktivisten schon mal einfach im Vorfeld einfach wegsperrt. Also wie das vor ein paar Jahren in München vor der Automobilausstellung war, einfach mal ein paar Klimaaktivisten in den Knast stecken, das geht nicht. Und das ist etwas, was wir hier bekämpfen müssen und diese Paragraphen müssen weg und natürlich müssen die besser geschützt werden. Das gilt natürlich auch für Whistleblowerinnen und Whistleblower, aber wir müssen auch über den Schutz von Aktivistinnen und Aktivisten nachdenken, aber vor allem auch als Gesellschaft sie nicht als Feind empfinden. Das ist ja wahnsinnig auch von Medien hochgekocht worden, dass quasi Klimaschützerinnen der Feind sind, sondern es sind unsere Verbündeten, weil sie kämpfen für unsere Zukunft und sie riskieren ganz schön viel dabei.
Was nützen all diese Demonstrationen und Klebeaktionen, solange die Regierenden, egal welchen Landes, sich desinteressiert zeigen, nützt es nur wenig. Im Moment scheint in den Köpfen der Kriegsvirus vorzuherrschen. Solange drei Männer mit Muskelprotzgehabe das Sagen haben, ändert sich nichts. Es wird nur schlimmer. Vielen Dank.
Ich kann mich nicht zu der Vorstellung durchringen, dass sich nichts ändert, weil es ändert sich immer was. Und in den Ländern, in denen ich unterwegs war, haben Menschen wirklich unter widrigsten Umständen gekämpft. Aber was ich gerade bemerke, und das ist wirklich schlimm, ist, dass es natürlich eine Art Resignation gibt, weil man wirklich merkt, man rennt, also der Klimaschutz wird komplett zurückfahren, Menschenrechte werden zurückgefahren, Entwicklungshilfe wird quasi eingestellt. Wir haben einen extremen Rechtsrutsch, eine Faschisierung, dass es wirklich beängstigend ist. Aber es ist das Einzige, was wir haben, ist, dass wir uns zusammentun können und dagegen kämpfen können. Und diese Kämpfe gibt es überall. Und es stimmt nicht, dass sie nichts bewirken. Es gibt auch in den USA Kämpfe, die hier so ein bisschen unterm Radar sind. Aber ich habe mich kürzlich mit einer Klimaaktivistin aus den USA unterhalten, die viele, viele Menschen erreichen. Und insbesondere in den USA gehen Menschen auf die Straße, die vorher nicht auf der Straße waren. Also das ist das Einzige, was wir haben. Und es ist groß und wirkmächtig. Also was da sicher nichts bringt, ist zu Hause zu sitzen und zu sagen, man kann nichts machen. Weil dann wird es wirklich viel, viel schlimmer.
Sie haben ein schönes Beispiel, wie ich finde, aus Athen in Ihrem Buch mit drin, Hotel City Plaza. Das nur mal ganz kurz erwähnt. Da geht es darum, dass Geflüchtete und auch die Nachbarschaft dort eine solidarische Struktur erstellt haben. Und zwar von einem Häuserkomplex, der verlassen war, haben sie besetzt und daraus haben sie sozusagen ein Übergangshotel geschaffen, wo man dann zusammenlebte. 3 Jahre lang hat das funktioniert, bis es dann eben geschlossen wurde. Das ist so ein Beispiel, das ja auch eine Runde gemacht hat. Das gab es ja dann später auch in anderen Städten. Also wenn man an einem einzelnen Punkt anfängt, man macht einfach mal etwas, weil man es für richtig hält, solidarisch hält, dann kann es ja durchaus auch exportiert werden.
So ist es, ja, genau. Das war auch, also das City Plaza war ein leerstehendes Hotel. Irgendwann war es das beste Hotel Europas. Und das war dort eine selbst verwaltete Geflüchtetenunterkunft. Also Geflüchteten-Soli gibt es ja dort schon sehr, sehr lange, haben Menschen aus den übelsten Lagern geholt, dort untergebracht. Es war aber von Anfang an immer klar, wir wollen hier nicht ein Ersatz für den Staat sein. Wir wollen das selbstbestimmt auch beenden. Aber es hat fantastisch funktioniert und die Menschen dort waren wahnsinnig gut aufgehoben. Das Schöne an dieser Geschichte war ja nicht nur, dass es sich auch verbreitet hat in anderen Ländern. Es gibt in München ein Beispiel dafür, das Bellevue di Monaco, was ein bisschen nach dem Beispiel geht. Und es geht immer darum, die Geflüchteten, die Menschen zu den Menschen in die Stadt zu holen, sie als Teil der Gesellschaft zu begreifen. In Augsburg, das Grand Hotel Cosmopolis ist auch so eine Geschichte. Die sind alle unterschiedlich, aber es geht bei allen darum, die Menschen zu uns in die Gesellschaft zu holen. Und was ich ganz besonders faszinierend und auch berührend fand, war, dass dieses Hotel in einem armen Stadtteil von Athen war, in einem Stadtteil, wo viele Menschen rechte Parteien gewählt haben, viele Menschen geflüchtetenfeindlich waren. Und sie aber das geschafft haben, sich mit den Menschen vor Ort zu solidarisieren, zu sagen, wir kommen zu euch, machen Reparaturen bei euch im Haus, wir lassen uns zusammen essen. Das war eine ganz, ganz tolle Sache, um zu sagen, ihr müsst keine Angst haben und ihr habt auch was davon. Und das ist eines der schönsten Beispiele, glaube ich, die ich da recherchiert habe.
Eine weitere Frage.
Die Autorin kritisiert querbeet alles, was die Menschheit jemals erfunden hat. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist.
Ja, ich glaube nicht, dass ich alles kritisiere, was die Menschheit erfunden hat. Nein, ich kritisiere eigentlich immer genau dasselbe, nämlich Ungerechtigkeit, ungerechte Verhältnisse, die ja immer eine große Wirkung haben. Also ungerechte Bedingungen bedeuten sind nicht nur soziale Auswirkungen, sondern auch ökologische. Und umgekehrt sind ökologische Auswertungen, haben immer auch eine soziale Komponente. Und da müssen wir hinschauen, wo ist die Wurzel, welche strukturelle Änderung muss da passieren? Aber um Erfindungen oder Errungenschaften. Wir erleben ja gerade, dass viele soziale Errungenschaften gerade wieder zurückgebaut werden. Und da sollten wir hinschauen.
Weitere Frage.
Wähler beklagen, ich kann ohnehin politisch nichts bewirken, außer alle paar Jahre ein Kreuz auf dem Wahlzettel zu machen. Und zwischen den Wahlgängen herrscht dann das ohnmächtige Gefühl vor, ohnehin politisch nicht viel bewirken zu können. Private Initiativen laufen ins Leere, weil es dann ja immer heißt, ja, dafür brauchst du politische Mehrheiten. Aber ist das nicht genauso gewollt in unserem System der repräsentativen Demokratie?
Sie runzeln die Stirn.
Ist es gewollt? Tja, vielleicht. Aber also, das ist ja noch was anderes als Politikverdrossenheit, die ich auch verstehen kann, weil es ist wirklich einfach überwältigend, was auf uns einprasselt. Aber dass man nichts machen kann, außer ein Kreuz, das stimmt ja so nicht. Also es hat ja doch jeder in seinem Umfeld die Möglichkeit, was zu bewegen. Sei es in der Schule als Lehrerin oder Lehrer, im Betrieb, in einer Gewerkschaft, im Stadtviertel mit solidarischen Aktionen wie, keine Ahnung, beispielsweise dem Kampf für eine Verkehrsberuhigung. Das sind ja alles Dinge, die man ändern kann auf dem Land mit einer solidarischen Landwirtschaft, mit Genossenschaften. Wir hatten es ja vorhin kurz schon. Es gibt ja ganze Ortschaften und Dörfer, die sich so organisiert haben. Es gibt viele Beispiele dafür, dass eben auch im ganz Kleinen so eine Solidarität gut funktioniert, wenn man gemeinsam an Dinge einfach besser macht, wovon man selbst profitiert und andere profitieren. Und das ist das eine, und das andere ist die große Politik, aber es gibt natürlich immer mehr als nur ein Kreuzchen auf dem Wahlzettel zu machen.
Ein schönes Beispiel auch Estela Ramirez, El Salvador Textilindustrie, haben wir schon drüber gesprochen. Auch eine Figur, eine Frau, die Sie beschreiben. Und da kommt auch der Aspekt der kritischen Aktionäre mit rein. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Man muss ja nicht gleich ein Unternehmen in Brand setzen, sondern man kann sich ja vielleicht auch kritisch als Aktionär betrachten.
Ja, das ist ja ein Verein in Köln, und das finde ich sehr interessant, was die machen. Also sie sind kritische Aktionäre, sie kaufen Aktien, um ein Rederecht zu haben. Das kann man tun. Man kann da den Unternehmen die Meinung geigen. Und was jetzt dieser Verein beispielsweise macht, das war auch das erste Mal, als ich die wunderbare Estela getroffen habe in Fürth bei der Hauptaktionärsversammlung des dort ansässigen Sportartikelherstellers. Und die hat eben ein Rederecht dadurch bekommen und hat den Firmenchefs erzählt, was sie davon hält, von ihren Nachhaltigkeitsversprechen und wie das in der Realität aussieht. Und dann hören das auch andere Menschen, die dann da sind. Also klar, es gibt in jeder Form, die wir in jeder Rolle, die wir gesellschaftlich haben, immer die Möglichkeit, andere Menschen anzusprechen, sich zu solidarisieren und Sachen anders zu machen.
Michael Hölter hat eine Mail geschrieben, vielen Dank dafür. Er sagt, die Autorin beschreibt eine sehr polare Welt. Einerseits gilt die Tochter eines bürgergeldbeziehenden Familie, für die ein 5-Euro-Einhorn-T-Shirt viel Geld ist, andererseits viel Freude sein kann als reich. Die aber über dem Mindestlohn verdienen, weil sie schuften, auch als reich. Konzerne, in denen Millionen Menschen mitwirken, gelten als geldgierig und so weiter und so fort. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Er möchte ganz gerne wissen, warum schlägt die Autorin, die beschreiben möchte, was Einzelne tun können, nichts Konstruktives vor, sondern beschreibt und kritisiert nur exogene aktuelle Gegebenheiten. Das klingt so ein bisschen nach Elon Musk, mit Verlaub zerstöre, um neu zu bauen. Was erwidern Sie da?
Ich empfehle, mein Buch zu lesen. Da stehen ganz viele konstruktive Beispiele drin. Also, wir haben ja die ganze Sendung jetzt über konstruktive Beispiele gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, zerstöre, um neu zu bauen.
Also lese ich aus Ihrem Buch jetzt nicht raus.
Geht nicht um Revolution. Lese ich jetzt auch nicht raus. Nein, also, was ich ja beschreiben möchte, ist ja, oder beschreibe in dem Buch, ist ja, dass diese Solidarität, die wir untereinander haben, natürlich auch eine Auswirkung auf die Menschen vor Ort hat. Weil wir gerade über Estella Ramirez gesprochen haben, und ich bin nach wie vor ein solcher Fan dieser wunderbaren Frauen. Das Faszinierende daran fand ich ja auch, und ich hatte jetzt nochmal, nachdem ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe, nochmal aktuell nachgefragt, wie geht's euch, was würdet ihr rückblickend über die vergangenen 20 Jahre eures Kampfs sagen? Und Estella schrieb mir, wir brauchen auch euch, also ohne diese globale Solidarität, ohne diese Protestaktionen gegen diesen Konzern, ohne diese Öffentlichkeit, die es dann auch hier gab, ohne die Menschen, die dann eben hier in Deutschland dagegen demonstrieren oder das öffentlich machen, wären wir auch verloren gewesen. Also wir sind aufeinander angewiesen. Und das fand ich wirklich total einleuchtend und schön, weil sie gesagt hat, wenn da nicht damals, als wir protestiert hätten, hier eine deutsche NGO, die Romero-Initiative gerade vor Ort gewesen wäre und gesagt hätte, was macht ihr da? Wie können wir euch helfen? Wenn die da nicht eine Riesenkampagne gemacht hätte in Deutschland, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber das war wirklich ein Zusammenarbeiten, dass wir wussten, was passiert denn da vor Ort? Und die Frauen vor Ort wieder gewusst haben, die Welt schaut hin. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das habe ich bei allen Beispielen gelernt. Ich würde mir gerne mal so ein konstruktives Beispiel bringen, weil mir das so gut gefallen hat. Und zwar habe ich in Sambia den Wunder, und das finde ich, das ist ein Beispiel, das auf die ganze Welt übertragbar ist.
In Kürze.
Ich habe den wunderbaren kleinen Bauern Reut Michello getroffen, der auch die Erfahrungen in Sambia gemacht hat, die Dünger werden durch den Krieg, der Dünger wird immer teurer und er macht die Böden kaputt. Was kann ich dagegen machen? Ich mache meinen eigenen agrarökologischen Dünger ohne Gift. Und ich baue meine ganze Landwirtschaft, meinen Garten, meinen großen, von dem ich lebe, agrarökologisch um. Ich benutze kein Gift mehr. Ich mache mich unabhängig von diesen Konzernen und ich zeige es jedem, einfach so, weil ich so überzeugt davon bin, dass er das genauso machen kann. Und das hat er gemacht. Er hat in seiner ganzen Umgebung in Sambia, ich habe ihn dort besucht, ich habe diese wunderbaren, wunderbaren, grünen, bunten, blühenden, reichen Gärten gesehen, von denen er sich ernährt hat. Alle Gärten in der Nachbarschaft sehen so aus, weil er es ihnen gezeigt hat. Also das ist solidarisch. Es hilft am Ende uns, weil damit sich Menschen vom Dünger unabhängig machen, der das Klima schädigt. Die Menschen dort sind versorgt, weil sie selbstbestimmt Landwirtschaft betreiben können. Und sie schlagen, die einzigen, die da nichts davon haben, ist tatsächlich die Großindustrie, die nur Gift und Dünger herstellt. Und das fand ich ein ganz, ganz tolles Beispiel, das völlig übertragbar ist auf wahrscheinlich die ganze Welt. Agrarökologie kann man überall machen und zusammenhelfen kann man überall. Und mit Reut Michello habe ich immer noch, der schickt mir immer noch Bilder per WhatsApp, dass wieder eine Gruppe aus Indien, mittlerweile ist ja weltbekannt, eine Gruppe aus Indien mit mehreren Leuten kommt, um sich das zeigen zu lassen, oder aus Korea. Und das finde ich total toll. Und er macht einfach weiter. Und der ist jetzt richtig, richtig bekannt geworden und zeigt eine echte Alternative, die für die Menschen funktioniert.
In aller Kürze war das eine konstruktive Geschichte aus dem Buch. Finden Sie auch bei Katrin Hartmann, Die Welt gewinnen. Heute zu Gast hier bei SR Kultur, Fragen an die Autorin. Wir haben noch eine Frage.
Wir haben ja weltweite Wirtschaftszusammenhänge und da müsste halt eine weltweite soziale Regierung dem entgegengestellt werden, unter anderem auch mit weltweiten Sozialleistungen und einem weltweiten bedingungslosen Grundeinkommen. um die Armut, die Ursache für die Armut an der Wurzel zu packen, die eben an einem zu geringen oder nicht vorhandenen Einkommen ist. Was sagt die Autorin dazu?
Puh, eine Weltregierung, das wäre eine echt krasse Aufgabe zu stemmen. Also na klar, wir haben eine UN, die ist weltweit vertreten, natürlich sehr schwach, weil und ein bisschen zahnlos, wie wir gerade sehen bei verschiedenen Abkommen. Aber nichtsdestotrotz, bevor man so ganz von oben versucht, was zu komplett zu ändern, glaube ich, dass das immer noch erstmal das Allerwichtigste ist, dass Menschen vor Ort wissen, was sie gerne möchten und wofür sie gemeinsam kämpfen wollen.
Also vor Ort damit anfangen. Nicht auf die Weltregierung hoffen.
Genau.
Vielen Dank, Katrin Hartmann. Die Welt gewinnen, mutig statt machtlos, im Ludwig Verlag erschienen. 304 Seiten für 20 Euro das Buch. Ihnen vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
Vielen Dank.
Heute geht ihr ein Exemplar an Jürgen Bost in St. Ingbert, Tom Stresser in Schöneck und Tobias Heck in Saarbrücken. Und diese Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek unter Fragen an den Autor bei SR Kultur. Nächste Sonntag haben wir eine Sendung dann für Sie, die jetzt um 11 aufgezeichnet wird, und zwar in Homburg. Da ist mein Kollege Kai Schmiedin mit Robin Alexander und dessen Buch Letzte Chance, der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie, live im Siebenpfeifer-Haus, 11 Uhr in Homburg. Also da wird die Sendung generiert, die Sie nächste Woche hier um 9.04 Uhr auf SR Kultur hören. Schönen Sonntag, machen Sie es gut. Tschüss, sagt Jochen Marmit. Soweit Fragen an die Autorin. Abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Es ist immer spannend, ein breites Meinungsspektrum zu hören. Und genau das gibt's im Podcast Kaffee extra schwarz. Ahmad Mansour, geboren in Israel, Psychologe und Autor, und der Journalist Oliver Meyer-Rüth, langjähriger ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Sie haben einen speziellen Blick auf Deutschland und reden Klartext darüber, worüber sich viele nicht zu sprechen trauen. Migration, Meinungsfreiheit, Antisemitismus, innere Sicherheit. Zwei konservative Stimmen, die sich reiben, widersprechen, provozieren und dabei nie langweilig werden. Sie kennen sich seit einem gemeinsamen Filmprojekt und seither streiten sie weiter, aber mit Respekt. Ob es um die Frage geht, ob wir in Deutschland wieder kriegstüchtig werden müssen, ob Social Media unsere Debattenkultur zerstört oder wann Kritik an Israel antisemitisch wird. Kaffee extra schwarz ist der Podcast für alle, die sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden geben. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen dienstags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.